Herzlich willkommen bei Das Schwere leicht gesagt, dem Podcast des Trauermanagers. Mein Name ist Stefan Hund und ich bin für das Team dein Gastgeber. Jede Woche ein neuer Aspekt rund um Trauer im Unternehmen. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Like, teile und kommentiere gerne diese Folge und auch die nächsten. Deine Anregungen und Ideen erreichen uns immer über podcast@trauer-manager.de. Zu jeder Episode gibt es Shownotes mit nützlichen Informationen rund um die Sendung oder auch mal das ein oder andere Goodie. Im Namen des Teams grüße ich dich herzlich, dein Stefan Hund.
Mord und Trauer. Ein ganz besonderes Thema, ein ganz besonderer Gast, ein Mordermittler. Und ich begrüße heute ganz herzlich David Seil hier im Podcast.
Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung.
An dieser Stelle begrüße ich auch euch nochmal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr seid hier bei Das Schwere leicht gesagt, dem Podcast des Trauermanagers. Und wir sprechen über alles rund um das Thema Trauer und Tod, in erster Linie im Unternehmenskontext. Ja, David, du bist mir auf LinkedIn erstmal aufgefallen, weil du einerseits sehr wertvoll deine Polizeiarbeit darstellst und andererseits ich wirklich den Eindruck habe, das macht jemand mit Herzblut und es ist jemand, der mit Sicherheit nicht an dieser Stelle verbittert ist. Deshalb sage ich auch nochmal ganz herzlich willkommen.
Ja, danke schön. Da hast du mich richtig erkannt.
Ja, ich glaube, in dem Moment, wo du, aber ich sag mal, im Facherberuf ist das ja nicht anders. In dem Moment, wo du da verbittert bist, in dem Moment bist du einfach möglicherweise schneller am BTM-Schrank oder an den Alkoholiker. Und das hilft keinem, weder dir noch den Fällen, die du ermitteln sollst.
Absolut richtig, ja.
Ja, Mordermittler. Wie kommt man eigentlich dazu, Mordermittler zu werden?
Ja, also bei mir war das ein ganz klassischer Weg. Ich habe bei der Hessischen Landespolizei angefangen, 1999 war das. Da war das noch ein Studium an der Verwaltungsfachhochschule, Fachbereich Polizei. Das ist auch mein offizieller Abschluss. Diplom-Verwaltungswirt.
Verwirrt, ja.
Und ich bin dann bei der Bereitschaftspolizei gewesen, ganz klassisch mit Helm und Schild. Auch nur ein Jahr, habe dann gewechselt zur Kriminalpolizei in Frankfurt beim Kommissariat für Wohnungseinbruchdiebstahl. Da war ich dann bis 2007. Dann kam ein sehr geschätzter Kollege dann zu mir und sagte, Junge, du wirst hier die Welt nicht mehr retten, wechsel zur Mordkommission. Das war vorher auch schon so ein bisschen mein Plan, aber ich hatte so ein bisschen eine längere Zeit noch bei diesem Kommissariat eigentlich im Blick, habe aber dann erkannt, dass er recht hatte und bin dann 2007 zur Mordkommission gewechselt, bin auch jetzt aktuell dort Leiter einer Mordkommission seit einigen Jahren und kann mir kaum ein anderes, spannenderes Tätigkeitsfeld vorstellen, ehrlich gesagt.
Mhm. Ja, du lebst das und das sehr überzeugend. Für unsere Hörerinnen und Hörer, die sind ja manchmal auch etwas überfordert, wenn jetzt der Arzt gerade den Tod festgestellt hat und das Kreuzchen, ich sag mal, bei unklar gesetzt hat. Ist es der Punkt, wo ihr in diesem Moment mit ins Spiel kommt oder wie kommst du ins Spiel?
Ja, also hier in Frankfurt, wo ich arbeite, ist es so, dass die Mordkommission auch Todesermittlungsverfahren bearbeitet. Das bedeutet, das sind noch keine Ermittlungsverfahren, die sich gegen Personen richten, sondern eigentlich erstmal die Klarheit schaffen sollen, ist der Mensch möglicherweise aufgrund einwirkend fremder Hand verstorben. Das heißt, der Staat hat quasi einfach nochmal ein Sicherungsnetz eingebaut, dass wenn jemand stirbt und der den Tod feststellende Arzt nicht ganz genau weiß, warum oder sich sehr gut vorstellen kann, warum, weil er den Patienten kennt und er wahrscheinlich oder vielleicht eben todkrank war, dann setzt der Arzt sein Kreuzchen bei ungeklärt. Dann kommt die Polizei ins Spiel, genauso wenn der Arzt einen nicht natürlichen Tod. Es kann ein Unfalltod, ein Suizid, aber natürlich auch eine Gewalttat sein. Auch dann sind wir zuständig und das ist in Frankfurt, sind das im Jahr vielleicht so 1200 Fälle, bei denen die Polizei ermittelt. Wir machen das auch und auch unser Kriminaldauerdienst, das ist die 24-7-Dienststelle hier in Frankfurt. Und dann kommen wir vor Ort und nehmen die Ermittlungen auf, ja.
Aber in den allermeisten Fällen gehe ich mal von aus, werdet ihr nachher nicht weiter tätig, sondern stellt wahrscheinlich fest, ja, es ist so, derjenige ist eben halt gestorben und 3 Tage später kann er beerdigt werden.
Genau. Also das Übliche ist auch, wenn unsere Ermittlungen, ich sag mal so, wir fangen ja an zu ermitteln, dann ist erstmal die Frage da, wird eine Obduktion angeregt? Das ist ja das, was für die Angehörigen erstmal ja auch ein tiefer Eingriff ist, weil die Obduktion erstmal eine Bestattung nicht möglich macht. Mhm. Das heißt, das hängt dann auch von der Terminierung, von der Rechtsmedizin ab und so weiter und so fort. Das heißt, die Bestattung verzögert sich, was gerade teilweise im religiösen Kontext auch ein großes Problem darstellt. Aber da sind wir dann eben diejenigen, die das erklären, warum das so sein muss und was der Hintergrund des Ganzen ist. Sobald die Obduktion durchgeführt wurde, kann die Bestattung durchgeführt werden. Und da ist es dann auch egal, ob wir noch weiter ermitteln oder nicht. Das heißt, wir haben durchaus auch Fälle, das ist dann eher so im Bereich der, wir nennen sie Ärzteverfahren. Das heißt also, vielleicht ein Verdacht gegen den behandelnden Arzt da ist, der kann auch schon recht schnell in den Raum gestellt werden. Da wird dann weiter ermittelt. Das ist dann oftmals im späteren Bereich eher ein Gutachterverfahren. Dann geht es dann eben darum, dass festgestellt wird, wurde da nach den Regeln der ärztlichen Kunst gearbeitet oder nicht. Aber all das ist auch Teil unserer Arbeit. Aber wie du schon richtig sagst, fast alle dieser Fälle münden nicht in einem Ermittlungsverfahren wegen Mord oder Totschlag.
Was sind für dich in diesem Moment, ich sag mal, Eyecatcher, wo merkst du, hier sollte ich ermitteln oder ja, also das ist normal?
Also, um das so ein bisschen zu erklären, im Todesermittlungsverfahren, wo wir jetzt ja noch von sprechen, da ist es eben wichtig für uns, relativ schnell schon eine Einschätzung zu treffen, was wir hier haben. Das hat auch damit zu tun, dass wenn wir jetzt beispielsweise eine Person in ihrer Wohnung auffinden, oder wir eben in die Wohnung kommen, in der die Leiche aufgefunden wurde, ja, unsere Entscheidung in den ersten Minuten wichtig ist, ist das jetzt hier ein Tatort oder der Fundort eines Verstorbenen? Ist es ein Tatort, ergibt sich natürlich eine ganz andere Dynamik. Ja, da müssen Spezialisten, Spurensicherung und so weiter vor Ort geholt werden und wir sind Tage teilweise dann in dieser Wohnung. Das heißt, schon in den ersten Minuten ist das ganz wichtig, einen Blick dafür zu haben und der wird geschult durch Erfahrung natürlich und durch die Feststellungen vor Ort. Das sind dann gewisse Dinge, auf die wir natürlich achten. Ist das Bild stimmig? Können wir das erklären? Oftmals sind auch Bilder, die wir haben, also oder Fundorte für eine normale Person, in Anführungszeichen, also jemand, der nicht oft damit zu tun hat, ungewöhnlich, weil man sagt, warum ist der Fundort jetzt so oder warum liegt die Leiche so und so? Das passt doch gar nicht. Es ist oftmals durchaus erklärbar und wir entscheiden dann teilweise auch wirklich so, dass wir sagen, naja, wir sind uns sehr sicher, dass hier keine Straftat vorliegt, aber wir gehen nochmal eben auf Nummer sicher. Wir haben dieses Sicherungsnetz der Obduktion. Das machen wir noch. Selbstverständlich wäre dann im Fall eines Tötungsdeliktes, und auch das ist schon passiert, sehr, sehr selten, aber es ist schon passiert, natürlich dann schon viel kaputt gegangen, was Spuren angeht. Aber wir haben bei der Obduktion dann die Gewissheit, ob unsere Einschätzung richtig war oder nicht. Ist sie falsch gewesen? Wie gesagt, das ist schon geschehen. Dann steigen wir natürlich genauso ein und versuchen einfach alles zu heilen, was dann noch zu heilen ist. Aber nach diesem Eyecatcher gefragt, ja, Unstimmigkeiten einfach. Alles, was irgendwie gar nicht damit übereinstimmt, wie das sein sollte, wenn wir von einem natürlichen Tod ausgehen.
Ja.
Auch Unfälle, Suizidfälle sind ja auch alles Dinge, wo wir natürlich genau schauen müssen. passt das tatsächlich mit einem Suizidgeschehen? Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Das sind alles so Dinge, ja. Also man könnte jetzt ein Beispiel nennen. Das hatte ich, glaube ich, auch mal bei LinkedIn. Wir hatten da, meine ich, auch kommuniziert. Der Abschiedsbrief, der fehlende Abschiedsbrief beispielsweise ist für uns nicht zwingend ein Eyecatcher. Denn einen Abschiedsbrief zu schreiben erfordert Energie, Ruhe und Klarheit. Die haben ja viele Menschen gar nicht mehr, die sich das Leben nehmen. Das heißt, das ist jetzt nicht zwingend, dass wir sagen, da fehlt der Abschiedsbrief, hier ist ein Mord geschehen, sondern das ist halt so. Ja, also das kann leider so sein. Das ist natürlich furchtbar für die Angehörigen oftmals, weil wenig Fragen noch beantwortet werden können. Aber das ist so ein Beispiel, wo man vielleicht denkt, das wäre ein Eyecatcher, ist es aber nicht zwingend.
Gucken wir einfach nochmal, ihr werdet ja möglicherweise auch zu schweren Arbeitsunfällen gerufen.
Ja.
Ich hatte einmal jemand von der Gewerbeaufsicht und der sagte im Endeffekt, meistens kommt die Polizei und die entscheidet dann, ob die Staatsanwaltschaft auch kommen soll. Denn in dem Moment, wo der schwere Arbeitsunfall möglicherweise tödlich ist, ist ja die Staatsanwaltschaft im Spiel, oder?
Nein, wir sind ja Ermittlungsbeamte der Staatsanwaltschaft. Also das heißt, das, was wir tun, ist ja, sag ich mal, der verlängerte Arm der Staatsanwaltschaft.
Okay.
Die Strafprozessordnung sieht in Teilen auch vor, dass die Staatsanwaltschaft bei bestimmten Ereignissen auch selber vor Ort ist, auch beispielsweise bei Obduktion. Mhm. Das wird dann aber oftmals auch an uns delegiert. Okay. Die Staatsanwaltschaft wird eigentlich sofort eingebunden, sobald eine Entscheidung der Staatsanwaltschaft notwendig ist, Eilanordnungen zum Beispiel getroffen werden müssen, wenn es um die Beschlagnahme bestimmter Gegenstände geht oder ähnliches. Aber im Grunde genommen informieren wir die Staatsanwaltschaft immer dann, auch wenn es eine spektakuläre Geschichte war, einfach weil natürlich auch die sprachfähig sein müssen. Ja. Ja. Aber die Staatsanwaltschaft wird in Todesfällen grundsätzlich immer sofort am nächsten Werktag spätestens informiert, weil Todesermittlungsverfahren sind sogenannte Sofortsachen. Ja. Die Polizei ermittelt also nicht erstmal so eine Woche und dann schickt die das irgendwann zur Staatsanwaltschaft, sondern unmittelbar, nachdem wir tätig geworden sind, am nächsten Werktag geht es zur Entscheidung zur Staatsanwaltschaft. Das beschleunigt natürlich auch Vorgänge wie die Bestattung, die Freigabe des Leichnams und so weiter.
Also ich habe irgendwann mal gelernt, in dem Moment, wo vom Unternehmen aus die 112 angerufen wird, die Leitstelle, dann bekommt ihr im Endeffekt direkt einen Hinweis, da müsst ihr mit dort aufschlagen.
Also bei Arbeitsunfällen jetzt oder bei Sterbefällen?
Also tödlichen Arbeitsunfällen oder schweren tödlichen Arbeitsunfällen.
Ja, bei Arbeitsunfällen wird grundsätzlich die Polizei hinzugerufen, auch bei nicht tödlichen Arbeitsunfällen, weil ja immer die Frage ist, sind da vielleicht irgendwelche fahrlässigen Handlungen auch, die mit dem Tod in Verbindung stehen.
Ja.
Logischerweise, ja, oder hat irgendein Kollege etwas falsch gemacht? War die Baustelle richtig abgesichert? Mhm. All das sind Dinge, da arbeiten wir dann aber auch eng zusammen mit anderen Behörden, weil uns oftmals natürlich als Polizei direkt die Fachexpertise fehlt. Also wir haben bei Arbeitsunfällen fast immer auch Gutachter mit eingebunden, die Staatsanwaltschaft ganz eng. Das sind oft sehr, sehr langwierige Verfahren. Es ist oft auch sehr, sehr schwer festzustellen, wer letztendlich dann die Schuld trägt. Das sind meistens ja Kombinationen auf Baustellen auch aus eigenem Verschulden des Verstorbenen, also irgendwie eine Unachtsamkeit vielleicht, ein eigenes Missachten der Vorschriften. Und dann geht das oftmals eben diese ganze Kette lang, wer, welcher Subunternehmer hat wann welche Unterschrift wo getätigt und welche Schulungen durchgeführt. Das sind also sehr, sehr komplexe Verfahren, die auch sehr schwierig zu einem Abschluss zu führen sind. Und in vielen Fällen bekommen wir nicht zwingend dann unbedingt das Endergebnis mit, weil das anders als in Fällen von Mord und Totschlag nicht unbedingt zu einem großen Gerichtsverfahren kommt, wo wir dann zum Beispiel als Zeugen noch geladen werden.
Okay. Wie ist das in diesem Moment? Da werden ja oftmals auch, ich sag mal, auf der einen Seite Spielchen gespielt. Sprich, du sollst eine bestimmte Wirklichkeit erkennen, die möglicherweise auch vom Täter wegführt oder von der Situation wegführt. Wie reagierst du oder wie erkennst du solche Spielchen?
Ja, also wir achten eben ganz objektiv auf Unstimmigkeiten, ja, grundsätzlich in dem Gesagten, in dem, was wir sehen, in dem, was können wir übereinbringen. Ja? Also wenn Personen sich merkwürdig verhalten, zum Beispiel bei einer Befragung, ist das nicht zwingend direkt ein Hinweis darauf, dass sie uns nicht die Wahrheit sagen, weil die Konfrontation mit uns ja an sich schon einen Stressfaktor darstellt.
Ja.
Dann das Ereignis selbst und so weiter. Vielleicht frühere Erfahrungen mit der Polizei. Es gibt also tausend Gründe, mit uns nicht entspannt umzugehen. Das muss jeder Polizeibeamte natürlich auch wissen. Wir achten primär einfach auf, ich sag mal, Fehler im Muster, ja, irgendwo, wo wir sagen, das passt doch nicht. Also sind wir skeptisch, sind wir, das schulen wir irgendwie auch automatisch. Je länger man in dem Beruf ist, desto skeptischer wird man einfach bei Aussagen. Ich nenne das so ein bisschen auch den Bullshit-Radar, was man dann auch im normalen Alltag mit Personen hat, wo man dann irgendwie sagt, das passt doch gar nicht. Also was erzählst du mir jetzt gerade, ja? Das ist sogar dann im Kollegenkreis so, dass man irgendwann so erkennt und sagt, also was du da gerade sagst, das so ganz stimmig ist es nicht. Also das heißt, das ist eigentlich das, was unsere Hauptaufgabe ist, nach Fehlern im Muster zu suchen und natürlich nachzubohren. Widerspricht oftmals auch so ein bisschen der Erziehung und dem, wie man eigentlich im Umfeld so funktioniert. Weil ich glaube, niemand hat gerne Freundinnen, die jetzt irgendwie alles nochmal genau hinterfragen, was man gerade so gesagt hat. Aber das ist eben in unserem Beruf ganz, ganz wichtig. Und gerade zum Beispiel bei der Befragung von Zeugen oder von Geschädigten, gar nicht unbedingt bei denen von Tätern, weil Täter haben alle Gründe der Welt, uns nicht die Wahrheit zu sagen oder nicht mit uns zu sprechen. Aber Zeugen haben das ja oftmals auch, dass sie sagen, ich will nicht da reingezogen werden, ich will meinen Freund schützen, ich will... Also irgendwas tun, um bloß nicht jetzt die Wahrheit sagen zu müssen. Das ist tatsächlich der Punkt, wo wir sehr hart auch nachfragen müssen. Das ist auch unsere Aufgabe. Ich sage auch immer meinen jungen Kollegen, denkt dran, die kommen ja auch noch vor die Hauptverhandlung. Da sitzt ein Staatsanwalt, da sitzt ein Verteidiger und ein Richter. Und alle werden diesen Zeugen richtig grillen. Und wenn dann Sachen rauskommen, und wir haben nicht richtig nachgefragt, dann werden wir gefragt, was habt ihr eigentlich getan? Also was ist eigentlich eure Aufgabe gewesen? Das ist also nur so auch zum Verständnis, warum wir auch wirklich harte Nachfragen stellen müssen und nicht alles relativ weich, frage ich nicht weiter nach, scheint ja schwierig zu sein, so abtun können, sondern wir müssen manchmal das tun, einfach um so nah wie möglich an das zu kommen, was wirklich gewesen ist und nicht das, was man vielleicht gerne hätte.
Ja. Wie ist das? Kaum ein Unternehmen möchte eigentlich im Zusammenhang mit Mord und Totschlag genannt werden. Aber da ist möglicherweise die Kollegin, die da sagt, ach, also war das jetzt meine Kollegin, die da jetzt in der Presse war? Oder wie gehst du in diesem Moment damit um, wenn das Umfeld auch noch ein bisschen was wissen will?
Ja, also wir dürfen grundsätzlich eigentlich nichts zu Ermittlungsverfahren sagen. Ja, also wir sind nicht befugt, Akteneinsicht zu gewähren. So nennt sich das. Alles, was wir tun, ist ja, letztendlich wird es niedergeschrieben, kommt in eine Akte, als Bericht, als Vermerk, als Vernehmung, was auch immer. Wir als Polizei dürfen diese Erkenntnisse nicht an Außenstehende geben. Und das ist völlig nachvollziehbar, dass jemand... zum Beispiel Angehörige von Getöteten uns anrufen und sagen, was war denn jetzt genau? Habt ihr das gemacht? Habt ihr den gefragt? Habt ihr da schon was gemacht? Das heißt, wir müssen da sehr feinfühlig sein und wirklich auch erklären, warum wir bestimmte Dinge nicht kommunizieren dürfen. In Teilen lassen wir uns durchaus von der Staatsanwaltschaft, mit der wir sehr eng zusammenarbeiten, dann auch sozusagen delegieren, auch bestimmte Informationen herauszugeben, weil es einfach wichtig ist. In anderen Teilen bin ich froh, dass wir die Möglichkeit haben in Deutschland ja der Nebenklagevertretung, das heißt Anwälte, die sich um die Opfer oder um die Angehörigen der Opfer kümmern. Und die wiederum haben ja Akteneinsicht, die können sehr eng beraten, die können auch direkt die Informationen aus der Akte an die Angehörigen weitergeben. Das ist wichtig, ja, dass dieser Kontakt dann auch besteht. Und wir tun eben alles, um irgendwie noch ein Verständnis für unsere Arbeit irgendwie zu erhalten, irgendwie, dass die Menschen verstehen, warum wir bestimmte Sachen können und Sachen nicht können. Und manchmal bewegen wir uns natürlich in so einem Graubereich, diese Akteneinsicht, weil wir vielleicht einfach sagen, ja, wir haben jetzt jemanden festgenommen. Ja, wir haben jemanden festgenommen, machen Sie sich keine Sorgen. Der ist jetzt auch in Haft, der kommt jetzt auch nicht so schnell raus. Aber ich kann Ihnen nicht sagen, wie der heißt, wie alt er ist und wo der wohnt. Das geht einfach nicht. Ja. Und das sind so Dinge, das sind unser täglich Brot, dass wir nicht alles sagen dürfen. Ja, das ist auch im Todesermittlungsverfahren so. Da sind wir vielleicht dann ein bisschen offener, auch weil es einfach richtig und pietätvoll ist, Auskunft zu geben aus dem, was wir sagen können. Aber wir sind eben eigentlich eine Behörde, die eben nicht alles offen kommuniziert. Und das müssen wir aber auch durchaus einfach darstellen, warum das so ist.
Ja, ja. Du hattest früher schon mal gesagt, du hast im Anschluss an ein abgeschlossenes Verfahren manchmal noch Kontakt zu den Beteiligten, in erster Linie zu den, in dem Fall, Angehörigen des Verstorbenen. Ich hatte in einer der ersten Interviews den Marcel Engel. Marcel Engel ist Tatortreiniger. Und er sagte im Endeffekt auch, wenn ich den Tatort aufgeräumt habe, hilft das der Trauer. Wie erlebst du das im Blick auf deine Mordfälle?
Also wir haben ja durchweg mit den Angehörigen von Getöteten natürlich zu tun, ja? Wenn wir jetzt von vollendeten Tötungsdelikten sprechen. Genauso wie wir mit Angehörigen von ganz normal Verstorbenen zu tun haben, die in unseren Todesermittlungsverfahren eine Rolle spielen, mit denen wir teilweise auch noch Monate später kommunizieren, weil einfach ein guter Kontakt da war. Ja. Es ist auch einfach Teil unserer Arbeit, so ein bisschen das aufzufangen, die Fragen, die da sind, vielleicht auch einfach, die man mit keinem anderen irgendwie besprechen kann, dass wir dann eben diejenigen sind, mit denen man das tun kann. Wir sind eben keine Therapeuten, das heißt, wir können nicht wirklich in dem Sinne helfen, dass wir das langfristig und und intensiv begleiten, aber wir können eben auch mal ein offenes Ohr haben, wir können Ansprechpartner sein. Mhm. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Und das ist durchaus so, dass man teilweise wirklich noch Monate, Jahre später, da ich jetzt beispielsweise ja sehr, sehr lange schon in meinem Tätigkeitsfeld bin, auch quasi unter derselben Rufnummer erreichbar bin, passiert es durchaus auch, dass Menschen mich anrufen, auch Jahre später und noch eine Frage klären wollen. Tatsächlich aber auch der ein oder andere Täter, der angerufen hat und einfach noch eine Frage hat.
Hast du mich damals dingfest gemacht? Was sind das dann für Fragen?
Nein, nur so Fragen. Die drehen sich oftmals um sichergestellte Gegenstände auch. Okay. Aber dann kommt man auch ins Gespräch. Ne? Also wenn jetzt einer anruft und sagt, also ich rede jetzt meistens von Personen, die zum Beispiel versuchte Tötungsdelikte begangen haben, also eine relativ beschränkte Haftstrafe auch noch hatten, vielleicht 4, 5, 6 Jahre. Und die rauskommen und dann sagen die zum Beispiel, ich suche immer noch meine teure Jacke, die habt ihr damals sichergestellt. Wo ist die denn? Und dann versuche ich dann einfach zu helfen und dann kommt man auch kurz ins Gespräch, wie es denn geht. Und man muss ja sagen, wir sind ja keine, oder wir bemühen uns ja nicht, die Feinde der Täter zu sein. Wir sind ja in einem Bereich, wo wir gegen Menschen ermitteln, die meistens in Ausnahmesituationen Taten begangen haben. Das ist ja schon ein Unterschied, ob man gegen Berufskriminelle ermittelt, wie ich das bei Wohnungseinbruch Diebstahl ja auch hatte, also Menschen, die quasi, die Polizei ist der Feind ihres üblichen Arbeitens, sondern wir begleiten ja auch die Täter auf eine gewisse Weise durch eine für sie auch sehr belastende Zeit. Ja. Ohne dass ich jetzt Mitleid haben müsste mit Tätern, aber man hat einfach einen gewissen Bezug dazu und ist eben auch Ansprechpartner Nummer eins, wenn es um solche Themen geht, die ganz alltäglich sind. Ja, dass man einfach sagt, ich brauche noch mein Handy. Das ist vor 5 Jahren habt ihr das sichergestellt, da sind meine ganzen Kontakte drin. Wie kriege ich das wieder? Das sind alles so, ich sag mal, Kleinigkeiten, aber so hält man auch manchmal noch Kontakt, der natürlich nicht freundschaftlich ist, aber dennoch einfach von einem respektvollen Umgang geprägt sein soll.
Ja. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass das einfach auch nochmal den Familien hilft. Aber wenn ich jetzt einfach überlege, du siehst ja dabei auch Bilder von getöteten Menschen, manchmal getöteten Kindern. Wie gehst du damit um?
Ja, also ich sehe natürlich nicht nur die Bilder, ich sehe auch die Personen selbst dann mit allem, was dann an Eindrücken dazukommt. Ich hatte das Glück tatsächlich, dass mich das nie so belastet hat. Mhm. Selbst bei den, sage ich mal, schlimmsten Taten. Es ist interessanterweise so, zumindest habe ich das bei mir festgestellt, dass je jünger die Opfer sind, und die Verstorbenen, wenn es jetzt auch keine Opfer von Straftaten sind, einfach bei Verstorbenen, desto mehr belastet einen das einfach in dem Sinne, dass man das für falsch empfindet. Also es ist so eine instinktive Reaktion. Ich kann mir auch vorstellen, dass das einfach was Biologisches ist. Ein totes Kind, einen toten Jugendlichen, einen toten jungen Menschen zu sehen, das macht dann irgendwie anscheinend mehr. Zumindest habe ich das bei mir so festgestellt. Und dann bleiben auch viele Bilder eher hängen. Dennoch habe ich scheinbar die Resilienz oder diesen Abstand durch meine Arbeit, dass mich das nicht schwer belastet hat. Also mein erster Mordkommissionsleiter hat mir damals mal gesagt, wenn du anfängst, von den Toten zu träumen, hör auf. Finde ich einen sehr guten Ratschlag, weil dann ist das auf eine Ebene gekommen, wo du das auch schwer beeinflussen kannst. Ja. Ich habe auch selbst für mich festgestellt in den letzten Jahren, dass auch ich nicht unbedingt gesund mit dem Stress und dem Druck umgegangen bin. Ich habe da vieles jetzt geändert in letzter Zeit. Da hat mir auch mein sehr junges Team geholfen. Also ich sag mal, früher hat man vielleicht darüber gesprochen, dass man abends nochmal einen saufen geht. Heute spreche ich mit meinen Kollegen darüber, wie viel Proteingehalt in irgendwelchen Mahlzeiten sind und wann wir trainieren gehen. Also das ist zwar eine Umstellung, aber eine sehr, sehr positive. Ja, das habe ich jetzt eben auch festgestellt. Das ist, dass so gewisse Dinge, die man sich angeeignet hat von früher, auch nicht immer gut waren und auch nicht dazu führen, dass man langfristig gesund diesen Job machen kann. Und deshalb wurde da auch viel von mir oder habe ich viel angepasst. Das war auch wichtig und höchste Zeit. Und diese Bilder, ja, die würde ich mal sagen, die werden wahrscheinlich dann belastender, wenn man einen persönlichen Bezug zu dem Opfer hat. Also persönlicher Bezug auch dahin, dass man dass man diesen Bezug herstellen kann. Also beispielsweise war es so, dass ein Kollege aufhören musste bei der Mordkommission, oder er hat es dann getan, weil seine Eltern kurz hintereinander verstorben sind und er die auch zu Hause gefunden hat. Die sind nicht getötet worden, die sind einfach im hohen Alter verstorben. Aber er hat eben immer, wenn er dann wieder Bilder gesehen hat von Toten, und wir haben natürlich auch mit vielen älteren Toten zu tun, und dann war natürlich der Bezug schnell hergestellt zu dem eigenen Erleben und zur eigenen Trauer, und das ging dann nicht mehr und dann hat er aufgehört. Und das war bei mir bisher eben glücklicherweise nie so der Fall, weshalb ich weiterhin diesen Beruf, den ich ja so sehr schätze und in dem ich so aufgegangen bin, auch weiterhin machen kann. Ja,
ja, ich kann mich noch gut erinnern, ich war eine Zeit lang Gemeindepfarrer und hatte dann ein Kind zu beerdigen, was eine schwere Krebskrankheit hat, was genauso alt war wie mein eigener Sohn. Und das geht einem dann schon in diesem Moment an die Nieren.
Ja. Absolut, ja, absolut. Ja. Ja, es sind auch Dinge, also bei uns, ich habe das so in Erinnerung noch bei einem Todesfall, oder das war tatsächlich ein Tötungsdelikt an einem 8-Jährigen, wo wir auch Telefonüberwachung durchgeführt haben. Und mich hat tatsächlich das Bild des toten Kindes zwar natürlich auch belastet, aber noch mehr hat mich dann ein Telefonat belastet, was dahin dazu geführt wurde. Ich kann ja jetzt keine Details nennen, aber das war einfach so dann schockierend, wie dann gesprochen wurde. Das war eher sowas, was mich dann zum Beispiel sehr lange beschäftigt hat, sage ich mal. Ja. Und das ist schon immer wieder interessant, was man so ertragen kann und was nicht. Und mir fällt das gerade noch ein. Ich hatte gestern einen Vortrag vor den Bediensteten der Justizvollzugsanstalt 1 in Frankfurt gemacht, also beruflich. Und da hat ein junger Justizbeamter auch ganz eindrücklich geschildert, wie das für ihn war, einen suizidierten Häftling, den er schon lange kannte, eben zu finden. Und dass er auch gesagt hat, wie geht ihr denn damit um? Dann habe ich den großen Unterschied erklärt. Wir wissen ja, wo wir hingehen. Wir wissen ja, was auf uns zukommt. Das ist ein Riesenunterschied, ob ein Mensch auch vielleicht privat einen tödlichen Unfall erlebt, also sieht, wie das passiert, oder seine Eltern findet oder einen Angehörigen findet. Das ist ein ganz massiv großer Unterschied. Wir werden ja angerufen, bei uns wird gesagt, da hat sich jemand suizidiert. Oder da ist jemand in der Wohnung verstorben, das ist schon ein paar Wochen her. Da können wir uns drauf vorbereiten. Ja, wir sind, ja, okay, dann weiß ich so grob, was jetzt passiert. Das ist natürlich ein wahnsinniger Vorteil. Und dann kommt dazu, das ist kein abstumpfen, würde ich sagen, sondern einfach eine Gewöhnung an Gerüche, an Bilder, dass man einfach dann irgendwann sagt, ja, klar, das habe ich schon mal gesehen. Das ist dann einfach so. Ja. Nur so viel auch dazu, was einen eben belasten kann. Und diese Unvorbereitetheit dann darauf, das ist ein ganz großer Faktor.
Ja. Also wir hatten bei uns in der Ausbildung mal einen Ausbilder, der gesagt hat, im Endeffekt, wenn ihr in so eine Situation reinkommt, ihr geht quasi in eine Art von Marsmenschenanzug rein, macht die zu und wenn ihr nachher aus der Situation wieder rausgeht, dann zieht genau diesen Anzug wieder aus, damit ihr genau das nicht mit nach Hause nehmt in eure Familien, denn das hält eine Familie auch nicht aus.
Nee, und auch das so runterdrücken und runterschlucken, am besten noch mit Alkohol, ist noch schlimmer. Ja, also das sind typische Techniken, sag ich mal, und Maßnahmen, die man dann so hat. Alles natürlich absolut destruktiv und funktioniert nicht. Ich habe da ja auch meine eigenen, das teile ich ja auch immer sehr, Techniken entwickelt, so wie ich damit umgehe. Das muss man halt auch erstmal lernen. Ja? Ich hatte halt das Glück, dass ich jetzt nicht irgendwie zusammengebrochen bin und dann das lernen musste, sondern ich war so kurz davor und habe dann rechtzeitig die Reißleine gezogen und habe viel geändert. Und das war, es ist entscheidend, dass Leute das auch frühzeitig hören und mitbekommen, so wie wichtig das eben ist, mal auf sich wirklich zu hören, ist natürlich in einer Zeit der ständigen Ablenkung. Ja, es ist ja nichts leichter, als das Handy zu nehmen und schon ist man komplett weg. Ist das natürlich auch nochmal eine ganz andere Herausforderung. Aber auch das ist eben das für meine jungen Kollegen, was so wichtig ist, zu erkennen, ist da jetzt eine Belastung da? Wie gehe ich jetzt damit um? Und wie bereite ich mich darauf vor, Belastungen besser zu ertragen, also die Resilienz einfach zu stärken? Was hilft mir persönlich dafür? Bei mir ist es Wandern, Sauna, Sport, was auch immer, viele Dinge so in Ruhe, für mich alleine, Me-Time. Bei anderen ist es vielleicht was ganz anderes. Und das muss man erstmal für sich so erkennen, was einem wirklich gut tut, im Gegensatz zu dem, was vielleicht so erzählt wird, was mal der generell einem gut tut. Ja, nicht für jeden ist das Richtige, aber da ist es ganz wichtig, sich da Gedanken drüber zu machen, wenn man in einem Beruf arbeitet, der solche Stressoren beinhaltet.
Aber es ist ganz wichtig eben halt, dass du gut für dich selbst sorgst, denn dann kannst du auch gut für deine, ich weiß nicht, wie ihr es nennt, Klienten, Kunden oder wie auch immer in den Fällen sorgen. Und so hast du ja auch deine Antennen offen, ja.
Ja, gut, man muss ja auch eins sagen, das klingt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber ich, genauso wie alle anderen Polizeibeamten, repräsentieren eben den Staat. Ja, wenn wir nicht funktionieren, funktioniert der Staat nicht. Das heißt, das, was wir tun, wie wir handeln, das ist das Handeln des Staates. Das ist das, wofür die Bürger ihre Steuern zahlen und was die Bürger von uns erwarten können. Dass natürlich da überall Menschen hinterstecken und nicht jeder ständig funktioniert und nicht jeder fehlerfrei ist, völlig klar. Aber sich das auch immer mal wieder zu vergegenwärtigen, wie wichtig die eigene Arbeit dann ist, das ist auch ganz wichtig und ein ganz großer Punkt, den ich auch versuche, so meinen jungen Kollegen immer wieder zu vermitteln.
Lieber David, ich sage ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne, es hat mir viel Spaß gemacht.
Vielen Dank für die weiten Einblicke. Einiges war für mich auch neu. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Fragen an uns habt, schreibt mir bitte am besten, entweder ihr guckt vorher in die Shownotes rein oder unter podcast@trauermanager.de. Und dann erreicht mich das und dann gebe ich das auch gerne an den David weiter. Und mal sehen, was sich aus der Episode noch ergibt.
Ganz wunderbar. Vielen Dank. Mach's gut.
Danke, dass du dabei warst. Bitte abonniere und teile diesen Podcast. Wenn du Fragen oder Ideen hast, dann schreibe uns. podcast@trauerimunternehmen.de. Das Schwere leicht gesagt. Das Wohl deiner Mitarbeiter liegt uns als Ingenieurbüro für Arbeitssicherheit und betriebliches Gesundheitsmanagement am Herzen. Wir unterstützen dich mit Wissen, Werkzeugen und guten Kontakten. Wir unterstützen dich, dass du deine Mitarbeiter kompetent durch die dunkle Zeit hindurch begleiten kannst. Das
verstehen wir unter Leadership.